Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Zum Jahresausklang blicken wir über den eigenen Tellerrand nach Paris, wo eine nicht ganz unumstrittene Ausstellung das jüdische Leben im Orient zeigt. Jüdische Stämme lebten lange vor Christen und Muslimen auf der arabischen Halbinsel. Das ist bekannt. Vergessen wird jedoch oft, dass sich dort auch nach der islamischen Expansion jüdische Gemeinschaften ausgebreitet und erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst haben. Was vorher geschah und warum es heute so gut wie kein aktives jüdisches Leben mehr im Orient gibt, erzählt nun eine Ausstellung in Paris. Bettina Kaps hat sie besucht.
Allein die Ortswahl ist eine starke Botschaft. Die Ausstellung »Juden im Orient – eine mehrtausendjährige Geschichte« ist im Institut der Arabischen Welt zu sehen. Diesem Kulturzentrum am Ufer der Seine gehören neben Frankreich alle Staaten der Arabischen Liga an, also auch die Palästinensergebiete. Dort ist nun zu sehen, wie sich jüdische Gemeinden, jüdisches Denken und jüdische Kultur im Lauf der Jahrhunderte von Andalusien bis zu den Grenzen des Iran und zum Jemen entfalten konnten.
Viel zu oft betrachten wir die Geschichte der Juden im Orient vom Ende aus. Denken vor allem an die massive Auswanderung im 20. Jahrhundert, an Kriege, Konflikte und die ungelöste Palästinenserfrage. Wir wollen diese Geschichte nun von Anfang an erzählen.
Sagt Kurator Benjamin Stora, ein in Frankreich bekannter Historiker, der vor allem über die Geschichte Algeriens geforscht hat. Das bedeutet, 3000 Jahre fassbar machen, ihre Blütezeiten, aber auch ihre Schrecken, in einem Kulturraum, der sich über drei Kontinente erstreckt. Ausstellungsmacherin Elodie Bouffard zeigt die ältesten Dokumente, die hier zu sehen sind. Drei brüchige Papyrusblätter mit aramäischem Text.
Sie stammen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und wurden in Elefantine gefunden, einer Insel im Nil. Dort war eine Garnison stationiert, die ausschließlich aus jüdischen Soldaten bestand. Auf einem der Dokumente ist zu lesen, dass sich ein Jude in eine Sklavin verliebt, sie freigegeben und geheiratet. Es gab also interreligiöse Ehen, denn die junge Frau war keine Jüdin.
Zu den spektakulärsten Ausstellungsstücken gehört ein bräunlich verfärbtes Blatt mit hebräischer Handschrift. Es ist die Schrift von Rambam, also Rabbi Moshe ben Maimon, besser bekannt als Maimonides. Der jüdische Religionsphilosoph, Rechtsgelehrte und Arzt wurde Anfang des 12. Jahrhunderts in Andalusien geboren, wirkte vor allem im Gebiet des heutigen Kairos und galt weit über das Judentum hinaus als einer der wichtigsten Gelehrten des Mittelalters.
Maimonides hat einzelne Stellen durchgestrichen, um sich zu verbessern, das treffende Wort zu finden. Wir können regelrecht zusehen, wie er nachdenkt.
Nach muslimischem Recht galten Juden, genau wie Christen, als sogenannte Dhimmis. Sie besaßen weniger Rechte als Muslime, waren aber schutzbefohlen. Sie lebten in den arabischen Ländern oft sicherer als im christlichen Europa, wo sie häufig als angebliche Gottesmörder verfolgt wurden. Im Arabischen Kulturinstitut zeugen nun prächtige Mosaike, Kultgegenstände, aber auch Hochzeitsgewänder, Schmuck, Bücher, Gesänge und Gebete davon, wie sich die jüdische Kultur im Orient entfalten konnte. Dabei werden vor allem die Parallelen zur muslimischen Mehrheitskultur deutlich. Benjamin Stora ist selbst Jude. Er wurde 1950 in Algerien geboren. Als das Land unabhängig wurde, war er 12 Jahre alt. Und wie die meisten algerischen Juden wanderte auch seine Familie nach Frankreich aus.
On appartient à une génération.
Ich gehöre somit der letzten Generation an, die diese Gemeinsamkeiten gelebt hat. Unsere Küche, unsere Lektüren, unsere Kunst. Selbst die Liturgie klang ähnlich. So als ob sich die Gesänge aus Synagogen und Moscheen geantwortet hätten. Das alles hat es wirklich gegeben. Aber manchen jungen Menschen, die ich bei meinen Forschungen treffe, ist das völlig unbekannt. Dieses Nichtwissen kann Fantasien befördern, die ausschließlich von Trennung und Hass geprägt sind. Wir hoffen, dass die junge Generation diese geteilte Geschichte entdecken wird und dass wir dadurch die Gräben in Frankreich verringern können.
Um die Berührungspunkte auch hörbar zu machen, hat sich das Arabische Kulturinstitut an das Europäische Institut für jüdische Musik gewandt. Dieses Dokumentationszentrum, ebenfalls in Paris, besitzt eine der größten Sammlungen weltweit. Dort findet man zum Beispiel Schabbatgesang aus Äthiopien, Algerien, Marokko oder, wie hier, aus Tunesien. Die Tonqualität lässt erahnen, dass der liturgische Gesang schon vor Jahrzehnten an Ort und Stelle aufgenommen wurde, in einer Synagoge in Tunis. Egal ob geistliche oder profane Musik, die jüdischen Künstler haben oft den Stil ihrer Umgebung übernommen, sagt auch der Direktor des Instituts, der Musikwissenschaftler Hervé Rotten.
Ein Kantor aus Marokko, Tunesien oder Algerien könnte ohne weiteres mit einem Muezzin zusammen singen. Auch wenn sich ihre Sprache und ihre Texte unterscheiden, musikalisch sind sie auf einer Wellenlänge. Der Kantor aus Nordafrika könnte die hebräischen Gebete hingegen nicht mit einem Kantor aus Polen oder Russland anstimmen.
Ein weiteres Beispiel für die musikalische Nähe ist dieser Segensspruch, ein Kiddusch, der vor der Mahlzeit am Pessachfest in Algerien gesungen wurde. Die Vorbesichtigung der Ausstellung Juden im Orient hat auch viele Journalisten arabischer Medien angezogen, unter ihnen Taha Ani. Der Korrespondent einer algerischen Tageszeitung bestätigt die Analyse des französischen Historikers Benjamin Stora.
Für viele arabische Regime passt diese Geschichte nicht mit ihrer Ideologie zusammen. Und die Islamisten, vor allem in Algerien, wollen erst recht alle jüdischen Spuren auslöschen. Dadurch geht ein großer Teil unserer Kulturgeschichte verloren.
Der israelische Politikwissenschaftler Denis Charbi hat das letzte Kapitel der Ausstellung bearbeitet. Er steht dafür, dass in der Ausstellung nichts beschönigt wird und wirft die heikle Frage auf, warum in den 1950er Jahren fast 1 Million Juden aus den islamischen Ländern fortgezogen ist.
Die wenigsten wurden ausgestoßen. Man hat sie nicht in Boote oder Laster gesetzt. Aber der arabische Nationalismus hat bewirkt, dass die jüdischen Gemeinden dort für sich keine Zukunft mehr sahen und Verfolgungen befürchteten. Darüber hinaus kam der Zionismus auf. Der Staat Israel sagte, kommt zu uns.
Außerhalb von Israel leben heute schätzungsweise nur noch 30.000 Jüdinnen und Juden im Orient, vor allem in der Türkei, Marokko und im Iran. Die Veranstalter hoffen, dass die Ausstellung nun auch in den betroffenen Regionen wahrgenommen wird. Er selbst sagte Nishabi, werde in Israel die Werbetrommel rühren.
Auf politischer Ebene bewegt sich nichts. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt die Kultur das Wort ergreift. Das wird zwar nicht zu einem Friedensvertrag zwischen Israelis und Palästinensern führen, aber wenn klar wird, dass wir alle Töchter und Söhne derselben Länder, desselben Kulturraums sind, ist schon viel geschehen.
Doch sein Optimismus scheint verfrüht. Kurz nach der Ausstellungseröffnung hat ein Kollektiv Künstler für Palästina einen Protestbrief veröffentlicht mit dem Titel »Kultur ist das Salz der Erde und wir werden nicht zulassen, dass sie zur Normalisierung von Unterdrückung benutzt wird«. Der Gruppe gehören auch international bekannte Schriftsteller, Filmemacher und Musiker an. Sie verurteilen, dass das Arabische Kulturinstitut Israel als, so wörtlich, normalen Staat darstelle und auch Leihgaben zeige, die aus dem Israelischen Nationalmuseum in Jerusalem stammen. Das Arabische Kulturinstitut will Mitte Januar bei einer eigens dafür angesetzten öffentlichen Debatte mit Fachleuten, Künstlern und Aktivisten über diese Vorwürfe diskutieren.
Die Panel-Diskussion ist als runder Tisch für den 13. Januar geplant. Sie hörten Bettina Kaps aus Paris. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass unweigerlich merkwürdige Worthülsen fallen, sobald über irgendetwas Jüdisches gesprochen wird? Vielleicht haben viele Angst, etwas Falsches zu sagen, vielleicht auch manche das Richtige. Mein Kollege Gerald Bayroth stellt Ihnen daher jetzt die schönsten Phrasen vor und fragt sich, wie sie sich im neuen Jahr entwickeln werden.
Phrase ist nicht gleich Phrase, jedenfalls nicht, was Judentum und Juden angeht. Es gibt nämlich die Jubelphrase, übrigens nah verwandt mit der Alles-wieder-gut-Phrase. Sie ist anzuwenden bei Synagogenneueröffnungen, jüdischen Jubiläen, freudigen Festjahren und ähnlichen Jubelereignissen. Davon unterscheidet sich die Trauer- oder Betroffenheitsphrase, nah verwandt mit der Krokodilstränenphrase. Sie ist anzuwenden bei Anschlägen auf Synagogen oder Friedhöfe, gerne auch beim KZ-Gedenken. Aber fangen wir mal an mit der Jubelphrase. Ganz wichtig ist die Behauptung, dass Jüdinnen und Juden
in Deutschland nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen.
Das kann man immer mal behaupten, auch wenn in jüdischen Gemeinden wieder häufiger die Frage zu hören ist, ob man denn hier bleiben sollte und die Anschlussfrage, ob man in Israel einen Job bekäme. Vielleicht fühlen sich Jüdinnen und Juden doch nicht so wohl, wie es die Phrasendrescher gerne hätten. Ist aber egal, die Phrase ist ja nicht für
unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Womit schon mal klargestellt ist, dass wir bestimmt keine Juden sind und dass Juden tatsächlich auch noch Bürger sind, wenn auch nur Mitbürger, also eine Art Blinddarm Deutschlands. Jedenfalls ist die Behauptung mit den nicht mehr gepackten Koffern nicht für Jüdinnen und Juden gedacht, sondern für die vermutete Mehrheitsgesellschaft, der man signalisieren will, alles wieder gut. Ebenso wie die Phrase vom
wiedererblühenden jüdischen Leben,
die uns wissen lässt, wenigstens das jüdische Leben treibt Blüten in einer Zeit, wo sich sonst alle Welt Weihnachtsbäume ins Wohnzimmer stellt. Derart positiv gestärkt können wir uns jetzt den Trauerphrasen zuwenden.
Der Rechtsstaat muss die Schuldigen mit aller Härte verfolgen,
sagt man, wenn sich beispielsweise ein Anschlag ereignet hat. Oder auch, der Rechtsstaat dürfe dies und jenes
nicht zulassen.
Meistens das, was er gerade zugelassen hat, wenn er mal wieder die Bewachung vergessen hat. Und natürlich ist dieser Anschlag, also der, der sich gerade ereignet hat,
ein Anschlag auf uns alle.
Es stimmt zwar, Anschläge auf Synagogen gefährden die Demokratie und den Rechtsstaat. Aber beispielsweise in Halle gab es Menschen, die hinter der Synagogentür saßen oder im Dönerimbiss. Und es gab andere, die haben sich dort nicht aufgehalten. Am Ende sind aber solche Überlegungen egal, denn man ist ja sowieso
fassungslos.
Wobei die Fassungslosigkeit häufig sehr glatt und eloquent und gefasst klingt. Nach Anschlägen werden auch Statements mitten in der Woche plötzlich zu Sonntagsreden. Wenn tatsächlich mal jemand die Fassung verliert, das wäre doch mal was im neuen Jahr.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und einen guten Rutsch.